Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Scanno, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Scanno an unsere Zuhörerinnen. Das ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und zwar die Folge 69. Genau.
Genau, ich hatte überlegt, ob ich diese Nummer bemerken sollte in dieser Einleitung und ich werde das tatsächlich tun. Es wird ja allgemein als Funny Internet Number heutzutage bezeichnet, aus den Gründen, die den Erwachsenen bekannt sein werden. Und das passt natürlich auch zum Thema heute, weil heute reden wir über Anatomie.
Ah, okay, sehr gut. Ich hatte mir Schlimmeres vorgestellt bei dem Turn.
Genau, aber nicht, was ihr jetzt schon wieder alle denkt, sondern es geht um die Anatomie einer GUI, eines Graphical User Interface, einer grafischen Benutzeroberfläche.
Ja.
Wir hatten ja schon mal über 2D- und 3D-Grafik geredet, ganz am Anfang, in grauen Vorzeiten, in Folgen 8 und 10. Dort habe ich mal so ein bisschen beschrieben, wie man grundsätzlich zeichnet auf dem PC. Damit meine ich jetzt nicht, dass man sich so ein Tablet nimmt und da damit ein Zeichenprogramm bedient, sondern wie Grafik grundsätzlich aufgebaut wird, wie man zum Beispiel dann Linien und Rechtecke und Kugeln und was nicht alles tatsächlich in eine Form bringen kann, die dann auf den Bildschirm zur Anzeige gebracht werden kann, als ein Feld aus Pixeln. Aber was wir damals nicht so richtig beantwortet haben, ist, wer macht das eigentlich? Wir haben halt nur so gesagt, das ist halt im Programm so drinne, das wird halt so gemacht, aber wer ist das eigentlich, der zeichnet? Ist halt dieses ganze Themengebiet grafische Benutzeroberfläche, wie die dann tatsächlich zustande kommt. Früher war das noch so eine relativ einfache Sache. So mit früher meine ich bis, ich glaube, Windows XP hatte das auch noch. Also größenordnungsmäßig früher 2000er war das Ganze noch eine relativ direkte Angelegenheit, dass im Prinzip die einzelnen Applikationen vom System gesagt bekommen haben, in welchem Bereich des Bildschirms sie halt sind und da zeichnen sie halt hin. Und wenn Fenster von anderen Fenstern verdeckt sind, dann kriegen sie halt noch eine Information mit eine sogenannte Maske, so wo dann dargestellt ist, wo sie überhaupt zeichnen dürfen und wo andere Fenster sind, wo sie bitteschön nicht rüberzeichnen dürfen. Mhm. Und ja, dann war halt jedes Programm dafür verantwortlich, an die Stelle, wo es hingehört, zu zeichnen. Das hat dann zu diesem bekannten grafischen Effekt geführt, den die Älteren unter uns vielleicht noch kennen und den die jüngeren Leute vielleicht damit Staunen beobachten, wenn sie das dann irgendwo referenziert sehen. Dieses, wenn ein Programm halt nicht mehr ordentlich reagiert oder zum Beispiel der Desktop irgendwie nicht reagiert und man zieht ein Fenster entlang und dann kommt es dazu, dass das Fenster halt so Kopien seiner selbst hinterlässt, während es langgezogen wird. Also man zieht das Fenster und der Desktop darunter kriegt halt leider nicht mit, während das Fenster bewegt wird, dass es quasi die Teile, wo das Fenster wegbewegt wurde, wieder mit seinem eigenen Hintergrundbild füllen müsste oder was auch immer dort zur Anzeige gebracht wird.
Ah, okay.
Und dementsprechend entsteht dann dieser Effekt. Wir können eventuell nochmal dran denken, das nochmal zu verlinken, so eine entsprechende Grafik. Ich werde dir mal ein To-Do hinterlassen. Das ist eine Sache, die heutzutage nicht mehr gemacht wird. Das wird heutzutage in einem sogenannten Compositor geklärt. Ein Programm, was Compositing macht. Eine Composite heißt halt einfach zusammengesetzt, also wie ein Verbundmaterial. Zum Beispiel ist ja auch ein Composite Material. Und dementsprechend Compositing ist die Herstellung eines Verbundes aus verschiedenen Einzelbildern, die von den entsprechenden Programmen vorgerendert werden, also vorgeneriert werden quasi. Jedes Programm ist dafür zuständig, sein eigenes Bild, seinen eigenen Fensterinhalt irgendwie darzustellen. Und Programm heißt dann in dem Fall zum Beispiel auch der Desktop, das Desktop-Hintergrundbild und eventuelle Icons, die da abgelegt sind von irgendwelchen Ordnern und Dateien und was nicht alles, oder eventuell auch seine Taskleiste, das sind alles in dem Sinne Programme, die Fenster anzeigen, die auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet sind. Diese ganzen Bilder werden separat vorbereitet und dann am Ende zusammengefügt zu einer kompletten Szene in der Grafikkarte drin, so wie es halt auch der Fall wäre, wenn man ein Computerspiel hat und dort irgendwie eine dreidimensionale Szene zusammengebaut würde. In dem Fall ist es dann natürlich nur eine zweidimensionale. Aber so werden halt diese ganzen Bilder zusammengeklebt. Ja, im einfachsten Fall halt auch so ein bisschen, wie wir das in der 2D-Grafikwelt geschrieben haben, dass die Bilder einfach übereinander gelegt werden. Oder halt, wie man das heutzutage bei 3D-Grafik kennt, also bei, wie gesagt, in der Folge 10 besprochen, dass man die Grafiken ja übereinander stapelt, wie so in einer dreidimensionalen Szene. Nur man hat halt eine Kamera, die in einem festen Winkel quasi auf die Sache raufschaut. So dass es dann wieder ein flacher Effekt sich einstellt. und eben es nicht sowas gibt wie Schattenwurf oder halt nur zurückhaltend. Jetzt, wo ich das natürlich sage, fällt mir natürlich sofort ein, so diese Designsprache in den späten 2000ern, wo dann diese Compositors aufkamen und man da richtig damit angeben wollte, dass man jetzt solche tollen Effekte und sowas zeichnen kann, dass man irgendwie, ich weiß ja noch, buchstäblich die Windows Vista-Werbung war ja wirklich, wo sie diese Alt-Tab-Animationen gezeigt hatten, wo die Fenster halt so alle flach ganz normal liegen und dann drückt man Alt-Tab und die Fenster bewegen sich alle weg und ordnen sich wie in so einer Karteikarten-Rolodex an.
Ja, und dann kann man in Echtzeit sehen, was in dem jeweiligen Tab los ist. Und wenn es ein Videotab ist, dann ist das besonders eindrucksvoll.
Das ist ja auch gerade die Zeit, wo ich mit Linux angefangen habe. Und das zum ersten Mal zu sehen, so dieses, du hast halt diese Fenster, von denen du nicht gewohnt warst, dass sie halt auf eine feste Weise übereinander gestapelt wurden. Und ja, ein Video konnte sich halt bewegen, aber wenn es halt von einem anderen Fenster verdeckt war, dann war es halt verdeckt. Und plötzlich kannst du halt so eine Taste drücken und die werden alle nebeneinander angeordnet oder sowas. Oder du hast sowas wie in der Taskleiste das Programm und da gehst du mit der Maus rüber und du siehst dasselbe Fenster nochmal in klein, so als Vorschau. Und du guckst es so auf, denkst, ach, das geht? Krass.
Ja,
war unfassbar damals.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, was ja immer so ein bisschen so ein Pet-Peeve von mir ist, sind ja die Wobbly Windows, ne?
Ja.
Allerdings ist
es. So ein bisschen ein Marketingfehler, dass das dann so eine lange Zeit assoziiert wurde mit, das ist halt nur Spielkram, weil das halt so die Sachen waren, die irgendwie offensichtlich waren, so der Desktop-Würfel und die Wobbly Windows und so weiter. Was natürlich nicht ist, dass wir die meisten das verwenden.
Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, dass natürlich so Dinge wie zum Beispiel transparente oder halbtransparente Fenster oder sowas eben wirklich sinnvoll sein können. Ne? Ich habe eine Zeit lang so einen Terminal-Emulator namens Quake benutzt, der quasi auf Tastendruck vom oberen oder unteren Bildschirmrand einfach hoch oder runter gerollt ist.
Ja.
Und das fand ich immer sehr sinnvoll, den transparent schalten zu können. Ja, und das ist natürlich mit.
Kann man noch das Browserfenster da drunter lesen, wo der Befehl steht, den man abtippen wollte?
Ja, das oder vielleicht irgendwie verschiedene Sachen. Ne? Ich habe ja damals auch schon mit Copy-Paste gearbeitet, so ist das nicht. Aber es gab schon so Sachen, wo man sagt, es ist vielleicht ganz sinnvoll, da mal durchgucken zu können und da mal irgendwie noch was nachlesen zu können. Ja, ja.
Ja, einfach die Ästhetik. Ich meine, ich habe hier mein Wallpaper unter schwersten Arbeitseinsatz rausgesucht und da mache ich ein Fenster auf und das Ding ist weg. Was soll denn bitte? Das geht ja gar nicht. Deswegen möchte ich natürlich, dass mein Terminalfenster durchscheint. Aber das ist auch, bei mir ist da auch wieder so die Entwicklung weg von, das geht, das müssen wir jetzt alles sofort haben und das Fenster ist so transparent, dass man kaum noch den Text richtig lesen kann, zu, es ist halt 90% opak und 10% transparent, dass es so ein bisschen durchscheint. Das ist halt eher so die Ästhetik, in der ich heute unterwegs bin und das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Das ist aber nicht der Punkt. Also wir haben auf jeden Fall diese ganzen einzelnen Anwendungsprogramme oder halt auch Programme, die zum Beispiel diese Komponenten vom Desktop darstellen, wie gesagt, das Hintergrundbild und die Icons, die da drauf liegen, eventuell irgendwelche Widgets und sowas. Das war ja auch, ich glaube, das ist auch wieder aus der Mode gekommen. Ende der 2000er war das auch mega modern, weil das so auch war, auch das geht, krass. Das ist dann irgendwann auch aus der Mode wieder rausgefallen so ein bisschen. Oder vielleicht ist auch wieder so ein Trend zu ein bisschen mehr Minimalismus in der Einrichtung des Desktops hin, wer weiß. Aber halt, ja, Desktop-Hintergrund, die Anwendungen, die man so aufhat, eine Taskleiste, eventuell irgendwelche Benachrichtigungen, die angezeigt werden, das sind alles Fenster. Die werden alle als Einzelbilder vorgezeichnet und werden dann von seinem Compositor zusammengesetzt. Und dann hat man für gewöhnlich noch eine weitere Komponente, die dazu was beiträgt, die nennt sich Window Manager. Das ist so eine Trennung, die in dem Sinne hauptsächlich unter Unix-Systemen existiert, also unter Linux, unter BSD und so weiter, dass man diese Rollen Compositor und Window Manager separat behandelt. Das ist auch mittlerweile nicht mehr überall so. Unter Wayland-System ist das auch nicht, ist das eher weniger der Fall. Da macht das eigentlich heutzutage immer ein Prozess, beides mit einmal. Aber grundsätzlich diese beiden Rollen, dass man eben den Compositor, der nur die Bilder zusammenklebt und der Window Manager kümmert sich darum, wo die Fenster tatsächlich sind. Im weitesten Sinne.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht auch eine Sache, die für jemanden, der von Windows kommt, oder obwohl, ich muss diesen Satz sofort zurückziehen, wenn ich ihn gerade sage, weil ich wollte jetzt quasi sagen, das ist vielleicht ein ungewohntes Konzept für jemanden, der unter Windows irgendwie ist, wo die Fenster sich alle relativ frei bewegen können. Aber man sieht ja auch zum Beispiel unter Windows solche Konzepte wie, ich ziehe ein Fenster an den oberen Bildschirmrand und dann kommt so eine kleine Animation, die anzeigt, dass man das jetzt da loslassen kann und dann wird es maximiert. Oder man kann es an den linken oder rechten Bildschirmrand ziehen und es wird halb maximiert. Und dann kommt so eine Liste von anderen Programmen, die man da jetzt auf die andere Hälfte drauflegen kann. Das sind alles Sachen, um die sich ein Window-Manager kümmert. Also in dem Fall halt quasi in dem Moment, wo man diese Titelleiste anfasst, die auch mitunter von seinem Window-Manager dann selber gerendert wird und gar nicht vom Programm selber, dass man dem, wo man das dann anfasst, das Fenster halt gezogen wird. Also die Position von dem Ding ändert sich. Oder wenn man an dem Rahmen vom Fenster anfasst, kann man da ziehen und dann ändert sich die Größe von dem Fenster. Das ist dann auch etwas, was die Applikation nur gesagt bekommt. Quasi übrigens, du bist jetzt ab sofort so und so groß und die Applikation hat vielleicht ein bisschen Mitspracherecht, sowas wie zu sagen, ich möchte aber mindestens so und so groß sein. Ich muss auf jeden Fall diese Breite haben. Weniger geht nicht. Und dann kann halt der Window Manager verhalten, wie er sich, sich dann überlegen, wie er sich dazu verhält zu dieser Anfrage, ob er die halt wertschätzen möchte oder nicht. Und dann kriegt halt dementsprechend, wie sich der Window Manager das dann halt ausdenkt, das Fenster eine Größe mitgeteilt und muss dann halt mit dieser Größe arbeiten in irgendeiner Form. Denn der Compositor ist dann halt auch im Bilde, wie groß das Fenster tatsächlich ist und wird dann halt auch nur so und so viel Textur von diesem Fenster tatsächlich darstellen im Gesamtbild am Ende. Damit eben nicht zum Beispiel das Fenster über seinen eigenen Platz hinauszeichnen kann und zum Beispiel den Inhalt von anderen Fenstern manipulieren könnte auf die Weise. Das sind also diese beiden Rollen von Window Manager und Compositor. Wer vielleicht auch von Windows und macOS kommt und nur die dortigen Floating Window Manager kennt, also halt ein Window Manager, der grundsätzlich zulässt, dass man Fenster beliebig bewegt, der sei hiermit auch mal darauf verwiesen, es gibt auch Tiling Window Manager. Das ist auch eine Sache, die ist vielleicht heutzutage ein bisschen mehr bekannt von Leuten, die schon mal so ein Tablet, also ein iPad oder ein Android-Tablet oder derartige Geräte verwendet haben. Da hat man im Prinzip einen Tiling Window Manager. Man macht eine Applikation auf und sie nimmt den kompletten Bildschirm ein. Und dann hat man für gewöhnlich, ist es dann ein bisschen eingeschränkt. Man kann dann zum Beispiel sagen, ich möchte den Bildschirm jetzt halbieren und auf die andere Hälfte noch eine andere Applikation packen. Und da kann man vielleicht in bestimmten Stufen noch irgendwie einstellen, dass vielleicht ein Fenster schmaler als das andere sein soll. Das ist, was grundsätzlich ein Tiling Window Manager macht. Das gibt es auch für Desktops und das ist dann auch nochmal sehr viel mächtiger, weil natürlich ein Desktop auch dafür gedacht ist, mehr als nur zwei Applikationen gleichzeitig aufzuhaben. Möchte mit diesem ganzen Platz auf dem Bildschirm irgendwas anfangen können. Und ich habe hier auch so einen Tiling Window Manager im Einsatz, der nennt sich Sway. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich hatte hier mal irgendwann mal zum Test, weil ich irgendein Problem identifizieren wollte, einen anderen Window Manager gestartet, und zwar KDE, also einen normalen, beziehungsweise Plasma heißt der da, einen normalen Floating Window Manager, und es hat sich komisch angefühlt. Also unter Windows und Mac bin ich das halt gewöhnt, dass die halt so einen eher rudimentären Window-Manager haben. Also insbesondere, also ich meine, bei Windows kann man halt alle möglichen Scherze machen, weil das buchstäblich Windows heißt, ne? Dass das ganze Features, nach denen das System benannt ist. Aber ich bin ja bei macOS immer wieder schockiert, wie rudimentär und dumm und schlecht der Window-Manager von denen ist nach irgendwie 20 Jahren. Also dass das irgendwie überhaupt keine Priorität hat oder sowas. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich halt nicht die 30 Mausgesten gelernt habe, die man da braucht, um sich irgendwie bewegen zu können. Aber das fühlt sich alles extrem rudimentär an. Mir fällt kein besseres Wort ein als das.
Also ich muss wirklich sagen, die Diskussion Tiling versus Floating Window Manager, das ist eine Dose Würmer, die lang und breit auf YouTube diskutiert wird. Wer sich da mal reinbegeben möchte, der kann das gerne tun. Also das passende Suchwort ist einfach Tiling Window Manager.
Wie eine Fliese. Und eben Tiling, dass man eine Fläche quasi aufteilt in nicht überlappende Bereiche, so wie halt Fliesen angeordnet sind an einer Wand.
Ja, genau. Kacheln halt, ne?
Kacheln.
Genau. Kacheln. Und es gibt da eben die Fraktion, die sagt, ich kann so sehr viel effektiver arbeiten und zwar ohne Mauseinsatz.
Und es gibt die andere Seite, die falsch liegt.
Ja, genau. Ne? Das ist eben die Dose Würmer, die ich meinte.
Ich bin ja ein großer Vertreter von Meinungsfreiheit. Ich finde, dass jeder die falsche Meinung haben können soll.
Ja, also ich bin ja eigentlich auch so ein bisschen der Ansicht, dass es mittlerweile so ist, also Arbeitsplätze neigen ja dazu, immer mehr Bildschirme zu bekommen. Also drei Stück nebeneinander ist jetzt nicht ungewöhnlich. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die darüber die zweite Reihe angeordnet haben.
Ja.
Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass man gerade in der Windows-Arbeitsumgebung einfach mit einer Mausgeste einem Fenster einen halben Bildschirm zuordnen kann. Und wenn man dann aber mehrere Bildschirme hat, dann kann man eben mehrere Programme gleichzeitig offen haben. Das Tolle ist, ein Tiling-Window-Manager, der managt das Ganze angenehmer auf weniger Bildschirmplatz, meiner persönlichen Ansicht nach.
Ja.
Und das sage ich, obwohl ich gerade keinen benutze.
Ja. Ich habe ja auch, und auf Arbeit verwende ich zurzeit ein MacBook, also halt die Firma lässt im Wesentlichen die Wahl zwischen Windows und Mac. Und nachdem ich wieder mich 6 Jahre lang mit Windows rumgeärgert habe, dachte ich, ich guck mal wieder, was auf der anderen Seite zwischenzeitlich aussieht. Jetzt ärgere ich mich seit 2 Jahren schon wieder mit macOS rum. Das ist jetzt, da müssen wir jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber ich habe halt auch so ein Add-on installiert, so ein extra Programm, mit dem man da so ein bisschen Tiling hinzufügen kann, so nach festen Maßen. Also man kann dann halt bestimmte Tastenkombinationen, mit denen man den Bildschirm dann halbieren oder dritteln kann und sowas. Und ich habe halt auf Arbeit so einen Breitmonitor, ne? Also der nicht 16:9 ist, sondern das dürfte dann wohl eher so 25:9 sein. So die Dinger, die dann schon so ein bisschen gekrümmt sind, damit sich das Bild, wenn man aus einer Perspektive guckt, nicht verzerrt so am Rand hin. Oder zumindest nicht zu sehr verzerrt. Und das hat sich als durchaus sinnvolles Mal rausgestellt, weil dann hat man halt einen, wenn man zwei Drittel auf eine Applikation verwendet, ist die dann halt so wie so ein normales 16:9 Format, wie man das so kennt. Und dann hat man halt noch ein extra Drittel auf der anderen Seite für, ja, für gewöhnlich dann halt meine Chat-Applikation und sowas, wo ich die Kommunikation im Blick halten kann, während ich versuche, mich auf eine Sache zu konzentrieren und da ist das nächste Meeting. Hm. Okay. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt war ja nun mal die GUI. Also wenn man jetzt so grundsätzlich erklärt, so ein paar Begriffe eingeführt, wie dieses ganze Ding zusammengebaut wird. Ja, ich hatte jetzt gerade gesagt, wie gesagt, in der Linux gibt es den Compositor und es gibt den Window Manager, so traditionell als getrennte Rollen, die so ein bisschen verschmolzen sind über die Jahre jetzt. Und Windows ist es beides eigentlich immer noch dasselbe. Ich weiß gar nicht, ob es dasselbe Programm ist, aber ich habe hier etwas verlinkt. Wir verlinken heute mal auf Dokumentation von Microsoft. Das ist eine ziemlich neue Sache. Ach, guck mal hier, ich muss gar nicht verlinken, wie das unter Windows aussah mit dem Zieleffekt, weil hier ist einfach, wenn man auf den Link klickt, der hier Desktop Window Manager heißt, ist das gleich das erste Bild oben. Vor Windows Vista haben Windows-Programme direkt auf den Bildschirm gezeichnet und das verursacht dann visuelle Artefakte, wenn das Fenster darunter sich nicht neu zeichnen kann. Und dann ist halt hier so ein Beispiel, wie er offenbar in Programm namens Learn to Program for Windows entlang gezogen wird, aber dabei seinen Bildschirminhalt nicht neu gestaltet, sodass man hier nur den Fensterrahmen sieht. Der sieht halt richtig aus, weil der vom Betriebssystem bereitgestellt wird und in dem Fenster selber drinnen passiert halt irgendwie einfach nichts. Deswegen ist da immer noch das vorherige Bild zu sehen.
Ja.
Und das ist unter Windows, wie gesagt, mit Windows Vista, also ja, Mitte 2000er Jahre dann behoben worden. Seitdem haben sie auch Compositing und das wird nicht mehr alles nur nicht mal einfach nur den Explorer-Exe, der wie früher der Window-Manager und Desktop und so alles in einem war und halt auch noch Dateimanager, denn ja, Explorer ist halt nun mal der Dateimanager unter Windows. Das hat irgendwie auch diese ganze Desktop-Oberfläche gerendert. Ich glaube mal, das ist so historisch davon, dass am Anfang bei Windows es so war, dass man hat halt das System gestartet und es kam halt ein Dateimanager hoch, der auf den Ordner Programme geöffnet war. Und so hat man halt alle möglichen anderen Sachen gestartet. Das ist wahrscheinlich dann der Grund, warum der Desktop dann bei Windows relativ lange auch im Explorer mit drin war, also in dem Programm drin. Hm. Heute macht das halt da dieser Desktop-Window-Manager und ich habe auch noch die andere Infografik verlinkt, wie Rendering unter Linux funktioniert. Da kann man sich diese verschiedenen Sachen angucken. Ja, man sieht hier den Fenstermanager, man sieht hier das, was heutzutage der Compositor ist, heißt hier noch Display-Server. Das ist der etwas ältere Begriff davon. Und der Display-Server, also der Anzeigeserver, ist dann derjenige, der mit dem Kernel redet, weil der natürlich, der Kernel hat die Grafikkarte unter Kontrolle und kann dann die Kontrolle darüber an den Anzeigeserver abtreten. Und alle anderen Fenster müssen dann halt mit dem Anzeigeserver reden, wenn sie irgendwas zeichnen wollen, weil halt nur einer gleichzeitig die Grafikkarte verwenden kann. Oder halt nur in bestimmten Bahnen dann kann das verwendet werden, indem der Anzeigeserver dann den Applikationen so einen bestimmten ein bestimmtes Stück Speicher zuweist, wo der Anzeigeserver oder Compositor dann erwartet, dass die ihr Fenster hinzeichnen. Und ja, dann hat man hier die grafische Shell eben die Applikationen, die die Basisoberfläche darstellen, also halt eine Taskleiste, Notifications, also Benachrichtigungsfenster, den Desktop-Hintergrund und so weiter.
Mhm. Ja.
So, jetzt haben wir nur 20 Minuten gebraucht, um zum Thema der eigentlichen Folge zu kommen. Was macht man jetzt eigentlich als Anwendungsprogramm, wenn man nicht nur von Hand irgendwie Linien und Kästen zeichnen möchte oder irgendwie durchdrehen möchte bei dem Versuch, selber Texte darzustellen? Das Thema hatten wir auch mal schon in Folge 13 und 14 angerissen oder seinen Grundüberblick gegeben. Wie macht man das, wenn man irgendwie gerne, ja, sich nicht zu viel Arbeit machen möchte? Dann verwendet man ein sogenanntes GUI-Toolkit. Also ja, GUI, wie gesagt, halt grafische Nutzeroberfläche, Graphical User Interface. Und ein GUI-Toolkit ist halt der Werkzeugkasten, also eine Programmbibliothek, die dafür da ist, solche GUIs zusammenzubauen. Und dass sowas verwendet wird, kann man sich ja relativ einfach vor Augen führen. Ja, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so offensichtlich ist. Auch so in den 90ern, 2000er Jahren war das sehr offensichtlich, da sahen alle Applikationen irgendwie gleich aus, alle, ne? Also alle hatten, in jeder Windows XP-Applikationen sahen irgendwie die Schaltflächen gleich aus und sahen die Textfelder gleich aus und so weiter und natürlich die Rahmen von den Fenstern und was nicht alles. Das ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen über die Jahre, dass das alles gleich aussieht und das ist ja wahrscheinlich so ein Drang danach, dass irgendwie sich jeder Hersteller mit seiner Software absetzen wollte, dass die ganz besonders aussehen sollte. Irgendwie, wenn man den Virenscanner aufmacht und es ist nun mal so, dass die Farbe von der Virenscanner-Firma irgendwie gelb ist im Logo, dann ist halt die komplette Applikation in so einen gelben Farbtopf reingetaucht und tropft quasi noch auf dem Bildschirm runter, während man sich da irgendwie durchklicken muss. Das ist halt eher klassischerweise in solchen GUIs aus den guten alten Zeiten, 90ern, 2000ern eben nicht der Fall. Denn natürlich, das ist so die Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Wir wissen ja, alles, was man vor Alter 15 gesehen hat, das ist einfach Gott gegeben. Das ist schon immer so gewesen.
Ja.
Und das ist eben, was so ein GUI-Toolkit ist. Das ist eine Programmbibliothek, die vorgefertigte Steuerelemente bereitstellt. Das ist auch schon wieder so ein Wort, das klingt so urdeutsch. Im Englischen sagt man dazu klassischerweise Widget, was auch so ein komisches Kofferwort ist, was, es lässt sich wahrscheinlich am besten übersetzen mit Dingsbums. Und ja, das ist es halt, eine grafische Oberfläche besteht aus ganz vielen Dingsbums. So ein Dingsbums könnte ein Texteingabefeld sein oder könnte eine Schaltfläche sein, ein Knopf, könnte sowas wie eine Checkbox sein oder so ein, wie sagt man Radio-Button im Deutschen? Also man kennt ja Checkboxen, von denen man beliebig viele anhaken kann. Naja, aber
Radio-Button?
Ja, im Prinzip schon, aber nicht. Das ist nicht das, sondern das sind nicht die Drehknöpfe, das sind irgendwie Knobs oder sowas. Aber das ist, glaube ich, auch keine Standardkomponente auf dem PC, weil sich das...
Ach, du meinst so ein rundes Häkchen, wo man von einer Auswahl, einem Sortiment einer Auswahl nur ein einziges anwählen kann.
Genau, weil das gibt es ja auch als mechanische Komponente, so diese, so solche Schalter, wo wenn man einen reindrückt, kommen alle anderen raus.
Ja, ich verstehe.
So, dass man nur eine Sache ausgewählt ist. Also so wie, wo man bei manchen Radios hat man das ja gehabt, so dass man zwischen aus, AM und FM wählen kann.
Ja.
Und wenn man halt einen drückt, dann wechselt es halt diesen Modus. Bei meinem Lüfter habe ich das, bei meinem Tischventilator, ne? Da habe ich 0, 1, 2 und wenn ich 1 oder 2 oder 0 drücke, dann werden halt die anderen Sachen rausgemacht.
Ja, das stimmt. Also, was ist denn das englische Wort? Gibt es da eine Bezeichnung dafür?
Bestimmt. Radio Button.
Ich google das mal nach und werde das gleich sagen. Widget ist tatsächlich, ich habe gerade geguckt, es ist das Mätzchen, die Vorrichtung oder das Dingsbums. Das ist tatsächlich.
Sehr gut. Also ich habe hier als Übersetzung in DICT-CC angeboten Optionsfeld, Optionsschaltfläche oder Radio-Button.
Ja, genau.
Also ja, halt klassischerweise, das ist ja auch so eine Sache, diese grafischen Elemente aus den 90ern und 2000ern, ne, weil ich jetzt schon gesagt habe, die gute alte Zeit, das war so eine Zeit, als Benutzerschnittstellen noch eine relativ neue Sache waren und man hat halt versucht irgendwie, sich dem Thema auch irgendwie durch Forschung und Testen und sowas zu nähern, wie man irgendwie Nutzern möglichst klar machen kann, worum es bei bestimmten Sachen geht. Und da haben sich so bestimmte Formensprachen rausgearbeitet, also gerade die 80er und die frühen 90er sind da die Hochzeit dafür gewesen, für tatsächliche Forschung zum Thema Benutzererfahrung. Da sind so ein paar Gesetzmäßigkeiten rausgekommen und an der Stelle verweise ich gleich mal, was man dann später weiterhören kann, wenn die Folge vorbei ist. Wir hatten im Penta-Radio im März habe ich mal dazu referiert, zu UI-Design, wie man tatsächlich gute Benutzeroberflächen designen kann, was es da so für Gesetzmäßigkeiten gibt und was man sich da so an Buchtipps angucken kann. Das ist die Penta-Radio vom März 2024 UI, also User Interface, Hui oder Pfui, einer meiner besten Sendungstitel. Und da habe ich diese Gesetzmäßigkeiten so ein bisschen referiert und das ist auch etwas, was überliefert ist, zum Beispiel gerade aus der Entwicklung von Windows 95, als solche Sachen wie das Startmenü zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt haben, dass da wirklich so Tests mit Benutzergruppen gemacht wurden, dass dann halt Benutzer vor einen solchen Windows-PC gesetzt wurden. Und dann wurde halt gesagt, so, ihre Aufgabe ist jetzt, einen Brief zu schreiben. Und dann hat halt einfach jemand daneben gesessen, der quasi alles notiert hat, was damit passiert ist. Jede Stelle, an der Benutzer irgendwie festgehangen war, alles, was irgendwie gut funktioniert hat, das, was schlecht funktioniert hat, woher bestimmte Probleme kommen und so weiter und so fort. Und daraus ist dann eine getrennt bei macOS und bei Windows, aber trotzdem in beiden Fällen eine konsistente Designsprache entstanden. Also ja, so ein Satz von Elementen, aus denen eine grafische Oberfläche zusammengesetzt werden kann, die für die jeweiligen Plattformen sehr konsistent waren und sich konsistent verhalten haben. Daraus ist auch sowas rausgekommen wie Störung C, Störung V, dass es halt einen Wert hat, dass solche Tastenkombinationen sich zwischen Applikationen wiederholen. Gerade auch bei sowas wie Kopieren und Einfügen, weil das ja auch zum Beispiel zwischen Applikationen vermittelt, dass man in einer Applikation kopieren kann, in der anderen Sachen einfügen kann und das funktioniert immer gleich. Und es gibt halt so ein Gefühl von Sicherheit, dass man das ja überall machen kann. Überall, wo man irgendwie eine Auswahl treffen kann, kann man diese Auswahl kopieren und kann das dann im Prinzip überall woanders wieder einfügen auf nach demselben Muster. Oder halt zum Beispiel auch Schaltflächen sehen halt grundsätzlich gleich aus. Das ist halt so eine Seuche heutzutage, dass man irgendwie auf so eine Website darauf guckt, versteht nicht, was man machen soll. Immer stellt man fest, irgendwie dieser Text da oben in hellgrau auf weißem Grund ist tatsächlich eine Schaltfläche, wenn man nur den richtigen Pixel trifft mit der Maus. Und das war ja nun damals überhaupt nicht der Punkt, weil es ging halt darum, Leute das erste Mal in der breiten Masse an Computerschnittstellen heranzuführen und denen das halt irgendwie schmackhaft zu machen. Und deswegen war es halt sinnvoll, dass diese Schaltflächen halt einmal natürlich so ein bisschen dreidimensional aussehen wie tatsächliche Schaltflächen, aber auch, dass die Schaltflächen halt sich konsistent verhalten haben. Wenn man einmal eine Schaltfläche gesehen und verstanden hat, dann konnte man die Schaltfläche in jedem anderen Programm wieder identifizieren. Also weil eine Sache identifizieren, auf die man klicken kann und die dann etwas tut. Man konnte zum Beispiel auch immer den OK-Knopf an derselben Stelle finden und solche Sachen. Oder ja, den Abbrechen-Knopf ebenfalls. Das ist eben, was so ein GUI-Toolkit macht, dass es diese Elemente bereitstellt und auch so vielleicht bestimmte vorgefertigte Anordnungen von Komponenten. Wie gesagt, halt zum Beispiel, dass man in einem Dialog, wo man irgendwelche Sachen machen muss und dann geht der Dialog danach am Ende weg, dass man halt okay und abbrechen in der oder übernehmen oder was auch immer, immer in derselben Reihenfolge vorfindet. Und halt vielleicht auch so, dass es sich, wenn die Applikation auf verschiedenen Betriebssystemen läuft, an die lokalen Konventionen anpasst. Also dass halt, ich weiß ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das unter macOS ist, aber unter KDE und GNOME, also unter den zwei großen Linux-Desktops, weiß ich das auf jeden Fall, dass KDE die Konvention von Windows übernommen hat, dass es okay und dann abbrechen ist. Und bei GNOME ist es andersrum. Da ist okay auf der rechten Seite und abbrechen links daneben, was dann regelmäßig zu Verwirrung führt, wenn man dann die meisten Applikationen irgendwie von KDE verwendet, dann die eine Applikation von GNOME und dann ist es alles wieder falsch rum oder halt andersrum.
Okay.
Aber das zeigt ja gerade, was es für einen Wert hat, irgendwie diese Sachen konsistent zu gestalten. Und dann hat man dann so GUI-Toolkit, wo man sich dann die Sachen entsprechend mit so, wie so Bausteine zusammenbauen kann. Das geht halt so weit, dass man teilweise so Design-Applikationen hat bei solchen GUI-Toolkits, wo man sich diese Elemente auch so, ja, wie in so einem Zeichenprogramm zusammenbauen kann. Also man hat dann halt als Zeichenfläche halt nicht so eine weiße Fläche, wie wo man dann ein Bild zeichnen würde, wie in einem Zeichenprogramm, sondern man hat dann, ja, vielleicht schon so dieses, früher hatte man halt dieses Hellgrau als Standardfensterfläche. Heutzutage ist das wahrscheinlich auch eher so weiß oder was auch immer die Farbe ist, wobei heutzutage mit Darkwood wahrscheinlich dann eher so ein Dunkelgrau. Und dann kann man da halt anstatt Rechtecke und Kreise halt direkt Schaltflächen und Texteingabefeldern sowas hinziehen und dann anordnen und solche Sachen. Und da kriegt man dann das zum Beispiel den entsprechenden Code dafür generiert, dass es dann eben im Programm erzeugt werden kann, wenn man so eine Oberfläche halt haben möchte. Das sind Elemente, mit denen damals UI-Design betrieben wurde, womit auch so UI-Design grundsätzlich erstmal zugänglich geworden ist. Und das war halt so oft aus dieser Zeit, als diese Designsprachen so ein bisschen mit wissenschaftlichem Rigueur tatsächlich erschaffen worden. Oder zumindest, naja, so viel davon, wie man halt in der Psychologie und Soziologie so kriegen kann.
ja.
Ich als Physiker rümpft da natürlich automatisch ein bisschen in die Nase, aber zumindest ein Versuch wurde gemacht. Und dann spätestens in der Mitte der 2000er haben sich dann die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten derart entwickelt, dass das immer mehr in die Hände von Designern gegeben wurde. Und ich will jetzt auch nicht grundsätzlich schlecht über Designer reden, aber die Sache ist, Designer haben grundsätzlich Interesse daran, weiter einen Job zu haben. Und das heißt, es muss immer irgendetwas geben, was neu designt werden muss. Und das erklärt sehr viel davon, wie sich Benutzeroberflächen entwickelt haben über die Jahre. Also dass dieses ganze Motiv von Änderungen nur der Änderung wegen. Oder halt sowas wie, die Firma braucht ein neues Corporate Design, also muss jetzt auch die grafische Oberfläche neu gestaltet werden und es muss jetzt irgendwie, es hat jetzt plötzlich andere Schriftarten oder sowas. Auf die Idee wäre man in den frühen 2000 einfach noch nicht gekommen, weil da gab es halt eine Systemschrift, die der Nutzer eingestellt hat oder die voreingestellt war und dann hat sich halt das Programm dran gehalten und fertig. Und heutzutage ist das dann halt irgendwie dem Corporate Design irgendwie geschuldet, was da für Schriften verwendet werden oder wie die Knöpfe aussehen oder ob sie überhaupt Knöpfe sind oder nur halt, wie gesagt, so ein hellgrau auf weißer Textlink ohne Unterlinie und solche Sachen.
Ja.
Das ist eben der neumodische Ansatz. Das ist mal wieder das Motiv, was wir in Folge 22 besprochen haben. Das Web ist nicht das Internet. Dass alles irgendwie vom Web verschlungen wird und so eben sind auch diese Desktop grafischen Applikationen ein bisschen aus der Mode gekommen und wurden halt durch Web-Applikationen ersetzt. Und selbst wenn man eine Applikation hat, die man installiert und die dann aussieht wie eine Desktop-Applikation, die sich so verhält wie eine Desktop-Applikation, ist es trotzdem oftmals mit Web-Technologien gebaut, unten drunter. Also quasi, das ist dann halt ein Browserfenster, was da aufgeht, nur halt ohne die Adressleiste oben und so ein paar andere Steuerelemente, sondern halt, es öffnet halt eine Seite, die irgendwo lokal rumliegt und wo dann das Programm selber drinne herumfuhrwerkt und halt die entsprechenden Sachen zur Anzeige bringt, die es anzeigen möchte. Und der Grund ist wiederum genau dasselbe, wie was wir damals schon besprochen haben in der Folge, das Web ist nicht das Internet. Es ist einfach sehr einfach, Leute zu finden, die mit Webtechnologien bauen. Also es gibt halt JavaScript-Entwickler wie Sand am Meer. Und wenn man die nächste grafische Applikation halt in JavaScript baut, so wie das halt Webseiten auch verwenden, dann wird man halt Entwickler dafür finden. Und dann kann man es auch halt auf alle Betriebssysteme raufbringen, mit überschaubarem Anpassungsaufwand. Es ist natürlich eine Anpassung notwendig zwischen zum Beispiel, wenn man irgendwie aus einer Desktop-Applikation eine App für Smartphones machen möchte, weil das einfach ein anderes Eingabekonzept ist, aber halt die Grundtechnologie bleibt halt dieselbe und da muss man das Ding nicht komplett neu programmieren. Wie das halt im Zweifelsfall der Fall wäre, wenn man jetzt irgendwie eine Windows-Applikation hat, möchte das jetzt in eine iOS-App überführen. Das sind halt einfach schon bis hin zu andere Programmiersprachen. Da müsste man halt im Zweifelsfall von null anfangen und das nochmal alles neu bauen. Ja. Deswegen, ja, hat auch da das Web alles verschlungen. Mit dem entsprechenden Nachteil, dass nun halt jede Applikation, die man auf dem Bildschirm irgendwie aufhat, mit guter Wahrscheinlichkeit halt irgendwie einen ganzen Webbrowser starten muss dafür, mit dem entsprechenden Ressourcenverbrauch, den das halt nach sich zieht. Das ist dann halt mal wieder der Grund, warum diese ganzen tollen Hardwareverbesserungen der Jahre dann so wieder aufgefressen wurden zu einem Gutteil. Aber gut, wenn wir nun also sagen, diese ganze Websachen irgendwie so interessieren uns nicht, wir wollen vielleicht lieber in der traditionellen Welt bleiben, wir wollen vielleicht auch irgendwie, dass unser Kram irgendwie performant ist und sowas und setzen deswegen auf die gute, abgehangene 2000er-Jahre-Technologie oder vielleicht sogar 90er-Jahre-Technologie. Wie baut man dann so ein GUI-Toolkit? Und da gibt es zwei Begrifflichkeiten, die ich hier mal darstellen kann, um so ein bisschen ein Gefühl vielleicht dafür zu geben, mit welchen Problemen man so konfrontiert ist, wenn man sein GUI-Toolkit baut, wenn man so etwas macht, wie eine grafische Applikation eben darzustellen, anzutreiben. Und diese beiden Begriffe sind Retained Mode und Immediate Mode. Also halt Mode wie Modus und Retained wie man behält es bei. It is being retained oder Immediate halt als direkt, unmittelbar. Und was diese beiden Begriffe bedeuten, die offensichtlichere oder anders, die häufigere Methode ist der Retained Mode. Da behandelt das GUI-Toolkit, also die Grafikbibliothek, diese Steuerelemente, die man auf dem Bildschirm sehen kann, als langlebige Objekte. Also so, wie man das intuitiv von mir erwarten würde. Wenn ich halt eine Schaltfläche vor mir sehe, dann kann ich ja so die intuitive Erwartungshaltung haben, dass es irgendwo ein Stückchen Speicher gibt, wo drinnen steht, hallo, ich bin die Schaltfläche, auf der OK steht. Und ich weiß halt, was ich zu tun habe, wenn ich geklickt werde und so weiter und so fort. Also das ist ein Objekt, was in irgendeiner Form zumindest mal im Programmcode und dann auch während der Ausführung im Speicher existiert. Mhm, ja. Was auch immer das heißt in der Welt von Nullen und Einsen.
Ja, okay.
Und diese langlebigen Objekte werden dann halt vom Programm über die Zeit manipuliert. Also zum Beispiel, wenn sich halt die Fenstergröße ändert, wird entsprechend die Position dieses OK-Knopfes neu berechnet, sodass es sich halt immer am rechten unteren Rand des Fensters befindet, egal wie groß oder klein das Fenster gezogen wird. Das ist die Methode Retained Mode. Die Methode Immediate Mode ist, dass man jedes Mal, wenn man ein Einzelbild zeichnet, alles wieder neu deklariert, was man macht. Also jedes Mal, wenn ein Bild gezeichnet wird, geht das Programm in seinem Code durch. Okay, also wenn wir gerade auf diesem Bildschirm sind, dann brauchen wir auch eine OK-Schaltfläche und auch eine Abbrechen-Schaltfläche und die müssen irgendwo unten rechts sein. Und dann wird halt in dem Moment im Zweifelsfall wieder von null ausgerechnet, wo diese Position tatsächlich ist. Oder eventuell wird das zwischengespeichert in irgendeiner Form. Aber es ist eben nicht so, dass dieses Objekt Schaltfläche als langlebiges Objekt existiert, sondern es wird immer nur kurz angelegt oder kurz dieses Konzept existiert kurz in Form eines Funktionsaufrufes, in Form eines bestimmten Stückes Code, was durchlaufen wird, um die entsprechenden Elemente zur Anzeige zu bringen, die mit dieser Schaltfläche zusammenhängen. Also quasi, dass dann ein Rahmen gezeichnet wird, dass dann eine Beschriftung gezeichnet wird, dass vielleicht, wenn die Maus sich an der Stelle befindet, ein Leuchteffekt oder was auch immer gezeichnet wird, um zu zeigen, dass dieser Knopf jetzt gerade bedient wird in irgendeiner Form oder berührt wird. Aber sobald dann dieses Bild gerendert ist, ist das halt, sind diese flüchtigen Informationen wieder erstmal alle verloren, bis dann das nächste Bild gerendert wird. Und aus diesen beiden Beschreibungen wird so ein bisschen deutlich, was die Abwägungen sind, die hier getroffen wird. Denn das sind natürlich zwei verschiedene Methoden mit sehr verschiedenen Unterschieden, mit bestimmten Vor- und Nachteilen, die abgewägt werden können. Retained Mode, ja, ist intuitiver, ganz offensichtlich. Wie ich das ja gerade schon gesagt habe, das ist halt so ein bisschen die Intuition, die man hat, dass wenn man irgendwie eine Sache auf dem Bildschirm sieht, dass da auch irgendwie eine Entsprechung im Speicher des Computers ist für die entsprechenden Schaltflächen und Pegeln und sowas, die ich hier sehen kann. Wenn ich hier auf das Fenster gucke, in dem unsere Verbindung gerade läuft, dann sehe ich halt hier einen Pegel, der schwankt, je nachdem, wie laut ich gerade rede. Und meine Erwartungshaltung ist halt, dass da irgendwo so eine Zahl im Speicher ist, die zum Beispiel angibt, wie voll gerade dieser Balken ist, also wie viel Platz dieser schwankende Balken da in jedem Moment gerade einnimmt. Und dann wird das halt in bestimmten Zeitabständen, zum Beispiel bei jedem Einzelbild oder vielleicht alle 100 Millisekunden oder was auch immer, aktualisiert, je nachdem, was gerade tatsächlich passiert. Und dann werden halt dieses eine Stück Speicher wird dann neu befüllt jedes Mal. Das ist halt intuitiv.
Ja, also aus Programmierersicht. Aus Programmierersicht schreibst du, wenn man sozusagen als Programmierer sich einfach Schritt für Schritt sozusagen diese Oberfläche aufbaut und dann immer so ein bisschen dahinter stehen hat, ja, und das kommt daher und das kommt daher und der Inhalt davon, den sehe ich hier, sozusagen.
Ja, genau, also ich habe halt so am Anfang so, wenn ich das Fenster das erste Mal öffne, vielleicht irgendwie so ein Dialogfenster, habe ich dann halt so einen Initialisierungscode, der sagt, so, wir legen jetzt einen neuen Knopf an, dem Knopf geben wir die Folgebeschriftung, der hat jetzt einen folgenden Namen. Der wird jetzt hier an diese folgende Stelle in ein größeres Gesamtlayout eingefügt und dann kommt daneben der nächste Knopf und dann wird das ganze Layout irgendwo anders eingefügt, wo es halt sinnfällig auf dem Bildschirm platziert werden soll und so weiter. Mhm. Da ist eine Intuition damit verbunden. Und das signifikante Problem, was Retainment hat, ist, führt zu einer gewissen Duplikation von Zustandsverwaltung. Also stellen wir uns mal vor, wir haben im einfachsten Fall so eine Checkbox, wo wir irgendwas anhaken können und das Ding speichert ja im Prinzip ein Bit an Zustand. Also das speichert ganz viel Zustand, weil zum Beispiel, wie gesagt, wenn die Maus rüberfährt, dann leuchtet das Ding vielleicht auf, um anzuzeigen, dass es interaktionsfähig ist.
Ja.
Es hat vielleicht noch ein Bit für, bin ich irgendwie überhaupt bedienbar oder nicht. Dann ist es halt ausgegraut, wenn es nicht bedienbar ist und sowas. Aber im einfachsten Fall hat das Ding halt einen Bit-Zustand dafür, ob der Haken gesetzt ist oder nicht. Und natürlich ist ja in dem Moment klar, wenn dieses im Retained-Mode, dieses Steuerelement als eigenes Ding existiert, was in dem GUI-Toolkit halt so angelegt ist, da muss dieses Steuerelement selber wissen, wie dieses Bit gerade ist. Das muss da drin irgendwo abgelegt sein, bin ich jetzt gerade angehakt oder nicht. Und damit ist eben zum Beispiel, wenn dann halt dafür gesorgt wird, dass dieses Steuerelement dargestellt wird, das Ding halt weiß, ob es halt seinen Haken anzeigen soll oder nicht. Wenn ich aber im Programm unterwegs bin, habe ich dann meistens diese Information nochmal woanders. Die habe ich dann nochmal in meinen eigenen Datenstrukturen, weil es halt enorm umständlich ist für gewöhnlich, wenn ich dieses eine Bit haben will, ob ich jetzt gerade dieses Verhalten da ausgewählt habe. Vielleicht ist das in so einem Textverarbeitungsding der Haken für, soll eine Rechtschreibprüfung durchgeführt werden, während ich tippe. Und das, wenn ich jetzt also vermeiden wollen würde, das doppelt zu buchen, diesen Zustand, heißt das halt, ich müsste jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Wort prüfen könnte, wenn jetzt mir ein Wort gerade getippt wurde und ich könnte jetzt entscheiden, ob ich jetzt die Rechtschreibprüfung mache, müsste ich halt in dieses Steuerelement reinhühnern und da halt danach fragen, ob das Ding jetzt gerade den Haken hat oder nicht, damit ich das nicht irgendwo anders abspeichern muss, wo es vielleicht sinnfälliger wäre. Das ist eben das Problem, es führt da dazu, dass doppelte Buchführung betrieben wird. Naja, doppelte Buchführung hat einen spezifischen Kontext, aber das ist halt doppelt abgelegt wird irgendwo. Mhm. Und das weiß halt jeder Programmierer, der irgendwie schon mal größere Applikationen gemacht hat. In dem Moment, wo ich eine Information zweimal irgendwo ablege, dauert es ungefähr 3 Millisekunden und die driften auseinander. Und dann hat man halt ein Häkchen, was gesetzt ist, aber die Funktion darunter ist nicht aktiviert, weil der entsprechende Teil im Programm selber ist nicht aktualisiert worden im richtigen Moment. Es hat irgendwo das Programm gehustet und die Information, dass jetzt der Haken gerade gesetzt wurde oder weggenommen wurde, wurde nicht richtig zugestellt. Und dann geht die Rechtschreibprüfung weiter, obwohl ich sie seit einer Minute abgehakt hatte.
Ja.
Das ist also nicht so geil im Zweifelsfall. Und das ist eben eine Sache, die der Immediate Mode löst. Weil wenn ich ein Einzelbild darstelle und ich komme halt an den Punkt, wo ich sage, jetzt will ich hier die Checkbox darstellen, muss ich halt in dem Moment die Information reingeben, wie denn der Zustand von der Checkbox eigentlich gerade ist. Das heißt also, ich gehe in meine Applikationseinstellungen rein, in den Applikationsspeicher selber und gucke danach, was tatsächlich angeschalten ist und gebe diese Informationen dann da in die grafische Oberfläche rein, wenn diese Checkbox dargestellt wird. Und so ein Toolkit, was im Immediate Mode arbeitet, hat dann halt nicht die Möglichkeit, sich das nochmal separat zu merken, sondern es weiß halt nur, wenn ich jetzt in diesem Moment, wo ich das Bild darstelle, sehe, dass da gerade geklickt wurde und das also geändert werden muss, dieser Zustand, dann muss ich sofort zu der entsprechenden Stelle in der Applikation hingehen und das halt zurückändern. Also dann wird für gewöhnlich dann ein sogenanntes Callback mitgegeben, also eine entsprechende Speicheradresse, wo sich das GUI-Toolkit melden kann, wenn es mitbekommt, dass irgendwelche Informationen aktualisiert werden müssen, und kann dann halt eine Funktion aufrufen und sagen, übrigens, hier wurde tatsächlich gerade geklickt, bitte aktualisiert mal euren Zustand. Und das muss halt wirklich sofort in dem Moment passieren. Das kann nicht irgendwo vertagt werden, wie das beim Retained-Mode-Toolkit der Fall ist, wo halt irgendwie nur gesagt wird, ja, wir merken uns jetzt mal so ein Ereignis, da muss noch irgendwas gemacht werden, irgendwas ist hier mit diesem Schaltfläche passiert, das machen wir später mal. Jetzt bringen wir erstmal das Bild zur Anzeige. Sondern das muss halt sofort gemacht werden, damit das noch in irgendeiner Form in Zusammenhang gebracht werden kann. Und dadurch ist diese, ja, in Anführungszeichen doppelte Buchführung nicht vorhanden. Und es ist vielleicht ein bisschen weniger fehleranfällig.
Ja.
Es ist auch dadurch, ja, bitte?
Ja, also du schreibst, du gehst ja jetzt gerade durch die Notizen durch und hier steht es ja auch. Also es kann ja ressourcenschonender sein oder auch mehr Ressourcen verbrauchen, je nachdem, welchen Fall man betrachtet. Und für mich scheint es halt eher so ein Rechenaufwand zu sein, einfach bei jedem Mal Einzelbild zu prüfen, ist da jetzt gerade was oder nicht, sozusagen, ne?
Die Sache ist, das machst du ja auch bei Retained Mode letztendlich. Also bei Retained Mode, du kannst anhalten, wenn du jetzt gerade ein neues Bild nicht rendern musst, weil halt einfach nichts passiert ist, dann kannst du das letzte Bild nochmal zur Anzeige bringen.
Ah, okay.
Aber das ist ja grundsätzlich was auch ein Immediate Mode Toolkit machen kann. Fußnote, wenn es clever programmiert ist. Dann kann versuchen, Teilbilder wiederzuverwenden vom letzten Mal.
Ja.
Aber auch bei Retained Mode, ne, sobald sich die Maus bewegt, hast du ein Event, was irgendwie behandelt werden muss. Dann musst du halt durch deine Struktur von Steuerelementen durchsteigen und halt gucken, welches Steuerelement ist jetzt tatsächlich das, wo der Mauscursor sich gerade bewegt hat und was vielleicht dann entsprechende Events erhalten muss. Und das ist ja dann eine ganze Parade von Elementen, von Events, die möglich ist. Irgendwie Maus geht rein, Maus geht raus, Maus klickt, der Mausklick löst sich und so weiter. Eine Maus bewegt sich, während es geklickt ist oder halt nicht. All diese Sachen sind ja irgendwie denkbar als Events und können dann zu bestimmten Reaktionen führen.
Ja.
Das muss ja dann trotzdem zugestellt werden, nur dass es im Retained-Mode erstmal in das Steuerelement selber zugestellt würde. Und da muss halt das Steuerelement dann eine Verbindung haben, wo es dann mit dem Applikationscode reden kann. Während bei dem Immediate-Mode halt, ja, es wird ein neues Einzelbild gezeichnet und während dann halt, wenn dann halt sich zufälligerweise ergibt, dass ein Steuerelement, was gerade gezeichnet wird, an der richtigen Stelle ist, um so ein Event zu erhalten, dann wird da das Event sofort in dem Moment zugestellt und es kann dann vielleicht auch noch, bevor dann das Bild tatsächlich geändert wird, entschieden werden, jetzt noch etwas am Zustand des Programms zu ändern, bevor es dann tatsächlich zur Anzeige kommt.
Okay, ja.
Also ja, wie du hier schon zitiert hast aus unseren vorbereiteten Notizen, Immediate Mode kann ressourcenschonender sein, wird zum Beispiel geringerer Speicherverbrauch, wenn man nicht sichtbare Steuerelemente weniger wahrscheinlich im Speicher hält. Ja, das ist vielleicht auch so eine Sache, ich weiß nicht, wie sehr das heutzutage in grafischen Oberflächen noch wirklich so häufig ist. Also auf jeden Fall so in professionellen Anwendungen, also zum Beispiel halt sowas wie eine Textverarbeitung, da macht man dann den Eigenschaftendialog von irgendeinem Objekt auf, was da in der Textverarbeitung drin ist, von so einem Absatz oder sowas, und das Ding hat einfach 10 Seiten. Das hat oben so eine Tab-Leiste und dann kann man sich durch 10 Seiten durchblättern. Dann sieht man halt in dem Moment, wo man im Retained-Mode ist, dieser Dialog wird einmal angelegt mit allem Geraffel, der da drin ist. Und der Geraffel liegt die ganze Zeit im Speicher rum, auch wenn er vielleicht gerade nicht gebraucht wird und wenn vielleicht der Nutzer auch niemals auf diese Seite raufgeht. Also man kann sich dann halt auch versuchen, Strategien zu entwickeln, dass man die Seiten erst aufbaut, wenn sie das erste Mal annavigiert werden und sowas. Aber das ist ja beim Immediate-Mode quasi gratis. Man zeichnet halt als erstes diese Tab-Leiste und fragt dann übrigens auch die Tab-Leiste, du sag mal, auf welcher Seite sind wir eigentlich gerade? Und dementsprechend überlegt man sich dann, welche Schaltflächen man halt dann in den Inhalt dieser Tab-Leiste, also darunter, dann zur Anzeige bringt. Und die ganzen Sachen, die nicht zu den Seiten gehören, auf denen man gerade ist, kann man halt einfach sein lassen. Also in dem Sinne kann es ressourcenschonender sein. Es kann halt auch andersrum mehr Ressourcen verbrauchen. Wie gesagt, wenn zum Beispiel Einzelbilder dazu führen, dass die komplette grafische Oberfläche neu gerendert wird, anstatt vielleicht nur dieser eine Balken hier, der sich bei mir bewegt und den Pegel anzeigt, während drumherum sich eigentlich kaum was an der Oberfläche ändert. Das kommt dann halt darauf an, wie kompetent das Toolkit ist, sowohl in die eine als auch die andere Richtung.
Ja.
Oder auch wie viel Zeit der Entwickler als solches darin investiert, sowas zu optimieren. Also ich habe das zum Beispiel auch mal gesehen, als es mit diesen Desktop-Effekten anfing, mit diesem Compositing, gab es unter KDE mal so einen Desktop-Effekt. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, weil ich jetzt gerade kein KDE vor mir habe. Da konnte man quasi sich darstellen lassen, wie viel vom Bildschirm neu gezeichnet wird. Also das war dann so, es wurde halt über jeden Bereich, der neu gezeichnet wurde, noch so ein leichter Farbstich gelegt. Also wie so 10% transparent in irgendeiner zufälligen Farbe. Und das halt jedes Mal, wenn etwas neu gezeichnet wurde, wurde halt wieder so ein 10% transparent oder 90% transparentes Rechteck drüber gelegt in einer zufälligen Farbe. Und dann konnte man im Prinzip es halt flackern sehen an den Stellen, wo neu gezeichnet wurde. Und damit konnte man dann zum Beispiel als Entwickler sehen, wird hier gerade völlig unsinnigerweise mein ganzes Fenster neu gezeichnet oder wird vielleicht nur die eine Schaltfläche, wo der Text sich ändert, neu gezeichnet, wie es sich gehört.
Okay, ja.
Also da hat man auch dann ja Möglichkeiten, so ein bisschen zu optimieren mit beiden Toolkits. Eine Mischform, die eine kurze Erwähnung wert ist, weil sie sich jetzt in der Webentwicklung, ich will nicht sagen durchgesetzt hat, aber zumindest einen großen Marktanteil erreicht hat, sind die grafischen Toolkits, die ich hier als die React-artigen bezeichne. Denn ja, der Genre-Namensgeber ist halt hier React, eine grafische Bibliothek oder eine Rendering-Bibliothek für Web-Applikationen, ursprünglich entwickelt von Facebook. Heutzutage heißen sie anders, aber es ist der Facebook-Konzern weiterhin, der das macht. Und diese React Bibliothek steht als Open Source zur Verfügung, hat so ein ganzes Ökosystem erschaffen von ganz vielen anderen Bibliotheken, die zum Beispiel Steuerelemente anbieten, die mit React gebaut sind und dann halt auch nur in React-Applikationen sinnvollerweise verwendet werden können. Und die arbeiten im Retained-Mode, und das ist ja im Prinzip, wie Web-Applikationen sowieso funktionieren. Denn das hatten wir ja schon mal in Folge 2 auf einer Webseite besprochen. Wenn man hier eine beliebige Webseite aufhat, kann man hier für gewöhnlicherweise das F12 kann man drücken und dann geht der Inspektor auf oder Developer Tools oder wie das auch immer heißt, je nach Browser. Und man kann dann halt sich hier die Struktur von der Webseite angucken, die aus einzelnen sogenannten DOM-Elementen besteht. DOM, das Document Object Model. Also ich verweise, wie gesagt, auf Folge 2 dazu. Und wenn man dann hier über diese Baumstruktur von Elementen rübergeht, kriegt man dann zum Beispiel angezeigt, wo die sich tatsächlich im Bild befinden. Wenn ich hier irgendwie zum Beispiel gucke in unser Pad, wo unsere Notizen stehen, dann kann ich hier sehen, oben die Navigationsleiste ist auch hier ein Nav-Element, also halt eine Navigation Bar. Und dann kann ich dann hier reingehen, sehe dann hier die einzelnen Schaltflächen repräsentiert. Wenn ich dann hier reingehe, dann sehe ich halt hier irgendwelche Links und sowas, die halt den entsprechenden Elementen dieser Leiste entsprechen. Und damit sieht man ja, dass das halt Retained Mode bis zum geht nicht mehr ist. Also jede von diesen Schaltflächen und jede von diesen Absätzen und was nicht alles an grafischen Elementen in dieser Webseite sind tatsächlich Elemente in diesem DOM, die dann halt dadurch halt dem Browser bekannt sind und halt gerendert werden können. Und React ist jetzt halt ein Grafikframework, ja, was für Webseiten ist, also dessen Aufgabe es ist, am Ende diesen DOM zu erzeugen und zu verwalten. Und React hat aber selber nochmal einen eigenen Retained-Mode drin, der aber irgendwie so ein bisschen immediate ist. Also, naja, nee. Okay. Oder anders gesagt, der Retained-Mode-Teil ist der vom Browser und React hat sowas ähnliches wie einen Immediate-Mode da oben drauf gebaut. Was bei React nämlich passiert ist, man hat halt die eigene Programmstruktur, die dann aus solchen Komponenten besteht, die erstmal ja nur eine grundsätzliche inhaltliche Struktur sind und wo halt die Daten gehalten werden, die Applikation selber so braucht, was auch immer für eine sinnfälligen Hierarchie, das dann halt angeordnet ist. Und diese Komponenten können dann tatsächlich ein Rendering machen. Dann gibt man halt diesen DOM raus, aber ja, als eine Parallelstruktur, das nennt sich dann Shadow DOM, also der Schatten des DOM, wo man dann sagen will, also diese Komponente, um die jetzt darzustellen, brauche ich jetzt hier oben einen Absatz mit dem folgenden Text, danach brauche ich eine Schaltfläche, danach brauche ich 3 Checkboxen. Und das deklariert halt diese Komponente, das wird halt ausgerechnet, so wie wir das beim Immediate Mode jetzt gerade besprochen haben. Und danach geht dann React hin, die Library, das Toolkit, geht hin und vergleicht das, was da gerade deklariert wurde, mit der Realität. Und sieht dann, okay, also du wolltest also einen Absatz und dann ein Texteingabefeld und dran 3 Checkboxen. Ich sehe hier einen Absatz, ein Texteingabefeld, irgendwie ein Bild, das gehört da nicht hin, wird weggeworfen. Ich sehe hier 4 Checkboxen, okay, dann nehmen wir auch eine von denen weg. Bei den anderen 3 passen wir die Beschriftung darauf an, was du wolltest. Und ich sehe außerdem, die 2. Checkbox sollte angehakt sein. Das ist sie nicht, dann ändern wir das also auch ab. Also es wird halt so ein Abgleich gemacht, mit dem Ziel, möglichst wenig an diesem DOM ändern zu müssen. Denn das ist halt so ein leichtes Problem, was diese Web-Applikationen so haben. Wenn man diesen DOM ändert, das ist halt ein bisschen teuer. Will man eigentlich vermeiden. Das ist so ein bisschen das Analog zu dem, was ich halt gerade gesagt habe, man will möglichst wenig neu zeichnen. Man möchte möglichst wenig an dem DOM ändern, weil wenn man was am DOM ändert, muss halt der Webbrowser wieder losgehen und das alles neu ausrechnen, wie als ob er eine neue Webseite aufgemacht hat. Also für jedes Element, wo irgendwie Attribute geändert wurden, sowas wie die Schriftgröße oder der Textinhalt oder was nicht alles, muss dann halt neu ausgerechnet werden, wie die Größen sind, wie sich das auf Objekte daneben auswirkt, ob die dann irgendwie anders dargestellt werden müssen, wenn zum Beispiel ein Text sich in der Größe geändert hat, ob dann irgendwo anders die Zeilenumbrüche neu gesetzt werden müssen und sowas. Das will man möglichst reduzieren und das ist diese Mischform, die da React gemacht hat, dass es so diesen Immediate-Mode macht, um es dem Entwickler leicht zu machen, der die Applikation schreibt. Denn Immediate-Mode lässt sich auch einfacher runterschreiben und verwalten als so ein Retained-Mode. Und auf der anderen Seite übernimmt es halt aber diese Performance-Charakteristik vom Retained-Mode so ein bisschen.
Ja.
Ich will jetzt auch nicht unbedingt das Loblied auf React singen. React ist, glaube ich, auch so ein bisschen symptomatisch für die moderne Frontend-Entwicklung. Also Frontend im Sinne von der Teil in der Applikation, der tatsächlich die Seite ist, die der Benutzer sehen kann, eben die Benutzerschnittstelle. Das heißt dann in klassischer Abgrenzung halt Backend und Frontend. Also Backend, wo die tatsächliche Logik des Programms drin steckt und Frontend, wo der Benutzer damit interagiert. Diese moderne Frontend-Entwicklung, die sich halt hauptsächlich mit Webtechnologien abspielt und die halt stark durch React geprägt ist, die ist in weiten Teilen eine Kultur von absoluter Ineffizienz, die halt auch dadurch, die halt von solchen Technologien halt befördert wird, die es halt irgendwie möglich machen, damit nur mit der eigenen Schlamperei noch irgendwie klarzukommen. und sich halt selber keine Gedanken machen zu müssen darüber, wie man das Ganze effizienter bekommen könnte. Ich werde da jetzt gleich mal hiermit dokumentieren, eine Wortneuschöpfung, die wir neulich gemacht haben, nämlich das Petra-Prinzip. Du kennst ja vielleicht das Peter-Prinzip.
Ja.
Das ist sicherlich wieder nach einer Person namens Peter benannt. Ja, eine These von Lawrence J. Peter, kanadisch-US-amerikanischer Lehrer, Erziehungs- und Sozialberater, Schulpsychologe, Autor und Professor. Das sind sehr viele Substantive hier. Die These lautet, Zitat aus Wikipedia, wir haben heute noch nicht Wikipedia zitiert, das machen wir hiermit.
Oh.
In einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen.
Genau. Mhm.
Also was halt vor sich geht, ist, man kommt in eine, zum Beispiel in eine Firma oder, das ist hier nur allgemein Hierarchie genannt, könnte auch in irgendeinem Verein oder sowas sein, könnte auch in einer Universität sein oder einer Behörde oder was auch immer. Aber nehmen wir mal als Beispiel ein Unternehmen. Man wird in ein Unternehmen eingestellt, das passiert für gewöhnlich in den Einstiegsberufen. Man wird dann vielleicht, wenn ich jetzt halt die Softwareindustrie mir irgendwie nehme, man wird vielleicht eingestellt als einfacher Entwickler oder vielleicht auch wie als Werkstudent kommt man rein, macht so ein paar Hilfstätigkeiten irgendwie im Administrationsumfeld oder so. Dann ist man immer als Entwickler eingestellt und dann irgendwann, dann stellt sich zum Beispiel raus, dass man als Entwickler fähig ist. Dementsprechend wird man befördert, ist dann als Softwarearchitekt tätig, leitet dann so ein ganzes Team von Entwicklern irgendwie, macht da die technische Gesamtverantwortung für irgendwelche Sachen, baut irgendwelche Systeme. Vielleicht ist man da auch fähig. Und dann wird halt festgestellt, aha, diese Person hat Führungsstärke, also wird sie zum Manager erhoben, macht plötzlich völlig andere Sachen, hat nichts mehr mit Computerprogrammierung zu tun, sondern muss jetzt halt irgendwie, sitzt jetzt plötzlich da und verhandelt mit anderen Leuten darüber, wie irgendwelche Funktionen geliefert werden und was irgendwie der Fokus der Firma ist und was nicht alles. Und dann stellt sich vielleicht heraus, dass die Person darin nicht so gut ist. Also nicht katastrophal schlecht, dass man entlassen wird oder so, aber halt man ist halt nicht mehr in seinem Element und wurschtelt sich halt irgendwie durch und deswegen bleibt man dann da, weil es keinen Grund mehr gibt, einen weiter zu befördern. Und ja, das ist jetzt halt eine Karriere, die ich, das ist im Prinzip, wie ich meine eigene Karriere sehe. Ich bin gerade auf dem Softwarearchitekt-Punkt und ich bin so ein bisschen damit beschäftigt, mich abzufinden, dass ich zum Manager werde. Aber dann kann man sich halt vorstellen, es gibt halt verschiedene Leute, die halt verschieden weit kommen in ihren eigenen Karrieren und Kompetenzentwicklungen und sowas. Aber alle kommen halt irgendwann mal an den Punkt, wo sie nicht mehr befördert werden. Und die These in diesem Peter-Prinzip ist eben, dass das passiert, wenn man halt an einem Punkt angekommen ist, wo man unfähig ist, womit man nicht mehr richtig klarkommt. Und da bleibt man dann halt hängen. Und wenn das halt auf alle Leute zutrifft, dann ist halt die Annahme, dass quasi alle Leute für ihren Job nicht richtig geeignet sind. Also nicht komplett ungeeignet, aber halt nicht so richtig geeignet.
Ja. Yeah. Und das mittlerweile etwas politisch unkorrekte Sprichwort dazu aus der Handwerker-Ecke ist ja, es kann nicht nur Häuptlinge geben, es muss auch Indianer geben.
Ja. Ne? Ja das gut, das ist, ja. Das kommt dazu. Wobei, das macht ja die KI jetzt alles für uns. Du musst dir keine Sorgen machen.
Okay,
dann ist ja gut. Nee, aber jedenfalls das ist das Peter-Prinzip. Wie gesagt, jeder Mitarbeiter steigt auf, oder die Insinuierung ist, dass jeder Mitarbeiter so lange aufsteigt, bis er die Position seiner Unfähigkeit erreicht hat, wo er sich noch gerade so durchwurschteln kann. Und ich hatte die Gegenthese jetzt letzte Woche formuliert beim Mittagessen, dass ja Software und diese ganze IT und sowas halt dafür da ist, irgendwie Komplexität zu verwalten und irgendwie greifbar zu machen und irgendwie zu kontrollieren. Und das heißt halt, man kann immer mehr Komplexität hinzufügen, bis man irgendwann an dem Punkt ist, wo es halt nicht mehr geht, wo man nur noch damit beschäftigt ist, die Komplexität zu babysitten. Und da bleibt man dann stehen. Und das trifft dann irgendwie auf alle Institutionen zu, dass die halt immer komplexer werden, bis sie halt nicht mehr können. Und dann bleiben sie halt auf diesem Level von Komplexität stehen und sind halt nur noch damit beschäftigt, ihre eigenen Prozesse irgendwie am Leben zu erhalten. Und das ist auch so eine Bewegung, die ich irgendwie beobachten kann. Und dann hat halt ein Kollege vorgeschlagen, halt in Anlehnung an das Peter-Prinzip halt, das dann Petra-Prinzip zu nennen, damit hier auch Geschlechtergleichheit besteht. Also das soll jetzt hier nichts gegen die Damen der Schöpfung sein, sondern ja, ist nur eine Entlehnung quasi aus dem Peter-Prinzip. Und ja, ich habe halt manchmal auch so das Gefühl, ich meine, Komplexität ist so ein Lieblingsthema von mir. Da gab es auch schon mal eine ganze Penta-Radio-Sendung dazu, wie man mit Komplexität klarkommt und gerade auch im Kontext von Softwareentwicklung und ja, dass es irgendwie noch nicht so richtig den guten Durchbruch gegeben hat, wie man aus der Teergrube kommen kann. Also wir haben ein Paper gesprochen, das buchstäblich out of the tar pit hieß, also aus der Teergrube herauskommen.
Ja.
Das ist eine weiterhin ungeklärte Antwort, oder wenn es die Antwort gibt, dann hat sie sich noch nicht durchgesetzt. Und das ist auch so ein bisschen, was man sieht mit sowas wie Ressourcenverbrauch bei Software, dass man halt immer mehr Möglichkeit gehabt hat, halt irgendwelche Komplexität an den Computer zu delegieren, auch wenn es halt ineffizient ist, auch wenn man es von Hand bauen würde, das alles sehr viel effizienter machen könnte, aber es gibt halt keinen Anreiz, so wirklich dazu das zu machen. Aber gut, ich bin jetzt leicht deprimierend geworden. Ich habe aber noch eine andere Sache hier, um es wieder ein bisschen das Thema grafische Oberfläche zurückzuführen. Layout-Strategien. So als eine Sache, die man sich auch überlegen kann. Ich hatte jetzt schon beschrieben, warum diese Steuerelemente und warum halt sowas klassischerweise wie Knöpfe, Textfelder, Beschriftungsfelder, also Labels und sowas. Das ergibt ja irgendwie Sinn. Das sind halt greifbare Dinge. Also so greifbar, wie halt ein Bild auf dem Computer irgendwie sein kann. Mhm. Aber es gibt dann auch noch größere Steuerelemente, die halt sowas wie Gruppierungen sind, sowas wie Layouts eben, sowas wie Container. Also man sieht da zum Beispiel, wenn man sich klassischerweise so einen Dialog vorstellt, wo irgendwie mehrere Schaltflächen sind, die sind halt nebeneinander angeordnet. Das muss ja auch irgendwer machen. Man könnte jetzt halt irgendwie zu Fuß hingehen und jedes Mal, wenn das Fenster sich in der Größe ändert, halt von Hand ausrechnen, also von Hand Code hinschreiben, der ausrechnet, wo der OK-Knopf hingehört und wo der Abbrechen-Knopf hingehört. Aber das muss ja nicht sein. Wir haben ja gerade gelernt, das kann der Computer für uns machen. Und das nennt sich dann halt meistens dann so irgendwie Layout in irgendeiner Form. Also halt ein Layout-Container. Ich habe hier mal so ein Beispielbild verlinkt aus der Dokumentation von dem GUI-Toolkit namens Qt, also QT geschrieben, ausgesprochen Qt. Und hier kann man so ein bisschen runterscrollen. Da wird dann halt hier die Grid-Layout-Klasse eingeführt. Also halt eine von diesen Layout-Komponenten. Und wenn man hier ein bisschen runterscrollt, kommt man auch zu seinem Bild, wo man hier eine Beispiel-GUI sehen kann, bei der man eine Schriftart auswählen kann und verschiedene Attribute dieser Schriftart. Also man sieht hier links eine Spalte, wo die Schriftart ausgewählt wird. Dann daneben, wo man den Schriftstil auswählt, also halt sowas wie normal oder kursiv oder fettgedruckt oder sowas. Und noch ein weiteres Feld, wo man die Größe auswählen kann. Und das ist hier eben, wie man das dann an diesen magentafarbenen Hilfslinien erkennen kann, eben in einem Grid-Layout angeordnet. Also ja, ein Raster, eine Rasteranordnung.
Ja.
Und dementsprechend sind halt da die tatsächlichen Steuerelemente, also hier diese Listenelemente oder die Textfelder oder die Beschriftungsfelder, einsortiert in dieses Grid-Layout. Und außerdem haben die Dinger dann halt ein gewisses Verhalten, was sie dem Grid-Layout mitteilen können, wie sie wachsen können. Also ob sie jetzt, man kann hier zum Beispiel sehen, wenn man sich die vertikale Achse anguckt, dann sieht man, dass die Beschriftung ganz oben, also quasi die Spaltentitel, dass die einen relativ geringen vertikalen Platz einnehmen, dass dann die Textfelder darunter ein bisschen mehr Platz einnehmen, aber auch quasi einen konstanten Platz. Die profitieren nicht davon zu wachsen, sondern die müssen halt nur eine Zeile Text darstellen können. Und dann hat man halt darunter die Listen, die eben angeben, dass sie davon profitieren zu wachsen. Und dementsprechend kriegen die allen verfügbaren Platz, so im Rahmen dessen, was halt geht. Das ist eben da eine Sache, die passiert. Und dann halt genauso mit den Spalten dann ganz analog. Im Prinzip hier haben wir den Fall, dass alle Spalten sagen, beziehungsweise dass die erste, dritte und fünfte Spalte sagen, dass sie gerne wachsen möchten. Dann diese zweite und vierte, die nur so Trennstreifen sind, die sind wahrscheinlich auf eine feste Breite eingestellt in dem Grid-Layout selber. Und dann ist vielleicht auch noch so etwas wie ein Größenverhältnis angegeben, das dann dem Grid-Layout beim Erstellen gesagt wurde, also wenn du mehr Platz gibst, dann wohl eher nicht dem Listenelement, wo nur Zahlen drin stehen, weil das auch nicht davon profitiert, sondern gib das mal lieber den zwei anderen Auswahlfeldern. Und wenn dann eben eine Größenänderung passiert im Fenster und dadurch das Grid-Layout halt mitbekommt, dass es jetzt mehr oder weniger Platz hat, dann kann es halt dementsprechend sich sinnfälligerweise entscheiden, wie es diesen Platz aufteilen möchte und legt dann dementsprechend die Größe seiner enthaltenen Elemente fest.
Deswegen ist das auch sinnvoll, das in Zeilen und Spalten aufzuteilen. Ich lese jetzt gerade den Dokumentationstext darunter, das macht es relativ klar eigentlich.
Ja, genau.
Ja, okay.
Der Text ist halt in Englisch, aber es gibt auch heutzutage Übersetzungsfunktionen, die teilweise schon in die Browser selber eingebaut sind. Damit kann man sich das hier vielleicht nochmal zugänglich machen, so als greifbares Beispiel. Und das sieht man halt auch, dass das hier noch, ich glaube auch dieses Bild dürfte noch aus den 2000ern sein oder vielleicht sogar aus den 90ern, weil das ist noch so richtig dieser Stil von damals.
Ja.
Ich glaube sogar wirklich eher 90er als 2000er.
Wobei aber natürlich Qt also wirklich hervorragend darin ist, einfach auch solche älteren Anmutungen zu erstellen mit relativ wenigen Einstellungen. Ne? Also diese einzelnen Elemente, zum Beispiel diese Scrollbalken und so, das lässt sich ja bei Qt sehr gut einstellen.
Ja, die haben halt so auch diverse Styles, die sie unterstützen. Also halt zum Beispiel so die Betriebssystemintegration, dass sie die Standard-Styles von irgendwie Windows und macOS oder unter Linux dann KDE oder GNOME wieder verwenden. Mhm, und Die haben auch ihre eigenen Styles eingebaut, so für die maximale Kompatibilität oder sowas. Also wenn man halt überall gleich aussehen will, was ja auch für bestimmte Sachen erforderlich ist. Wenn man jetzt halt sagt, man hat irgendwelche regulatorischen Anforderungen, dass man zum Beispiel ein Handbuch mitgeben muss, wo halt die Bilder exakt so sind, wie dann auch die Applikation aussieht, dann ist es natürlich eher von Vorteil, dass man einen Stil wählt, der halt wirklich fest im Programm eingebacken ist und nicht einfach nur sagt, was auch immer das Betriebssystem will.
Ja, okay.
Und dann kommt man halt auf die nächste Windows-Version und plötzlich ist da wieder andere Farbe von blau und deswegen ist dann das ganze Handbuch nicht mehr gültig, muss neu gedruckt werden. Hm. Solche Sachen gibt es ja tatsächlich.
Ja.
Wobei das auch teilweise einfach aus der Renitenz der Benutzer resultiert. Da hatte ich mal meine Anekdote gelesen zu Office 2003. Drei oder zwei. Also so zu Windows XP-Zeiten kam dann eine neue Version von Microsoft Office raus. Und eine der substanziellen Änderungen waren, dass die eben in Anlehnung an den Stil von Windows XP die grafische Oberfläche nicht mehr dieses Mausgrau von Windows 95 und 98 war, sondern es waren halt diese Blauschattierungen waren dann modern, die halt Windows XP damals mitgebracht hat. Und da habe ich Geschichten gelesen von Systemadministratoren, die dann halt tatsächlich Anrufe von den Benutzern bekommen, dass sie damit nicht arbeiten können, weil das sieht ja jetzt anders aus, ich will eine Schulung. Es hat sich nichts substanziell geändert, die Schaltflächen waren halt noch in derselben Anordnung, nur sie sahen halt anders aus. Und das war halt manchen Leuten zu viel.
Ja, ach Gott, diese schlimme Digitalisierung.
Mhm. Ich frage mich natürlich, wie solche Leute heutzutage damit klarkommen, wenn irgendwie alle 6 Monate irgendwie wieder alles anders aussieht mit dem nächsten Update. Vielleicht ist das auch eine Sache, die sich heute so evolutionär rausgealtert ist. Mhm. Wer weiß. Genau, also das ist halt wie irgendwie Layouting grundsätzlich funktioniert, dass man solche Container hat, die Layouting übernehmen, also die größten berechnen für die enthaltenen Elemente. Oder die halt zum Beispiel auch sowas sagen wie so eine Tab-Ansicht, dass man halt eine Tab-Leiste hat und je nachdem, welcher Tab ausgewählt ist, wird dann ein entsprechendes Inhaltssteuerelement zur Anzeige gebracht, was dann im Zweifelsfall halt wiederum so ein Layout ist. Und damit kann man dann halt zwischen verschiedenen Seiten umschalten. Und jede Seite ist dann halt zum Beispiel so ein Grid-Layout oder was auch immer sinnfällig ist. Das ist halt wie irgendwie Container, wie Layouting machen können oder halt Elemente zur Anzeige bringen können oder verschwinden lassen können. Und die Steuerelemente selber geben dann halt so Kontextinformationen mit, sowas halt wie minimale Größe, maximale Größe, sinnvolle Größe. Dass man zum Beispiel sagen kann, wie eine Schaltfläche, die könnte ja auch, wenn sie irgendwann zu schmal wird, die kann zwar noch kleiner werden, aber dann wird halt die Beschriftung so mit Punkt, Punkt, Punkt abgekürzt. Und dann wäre halt eigentlich die sinnvolle Größe die, wo man es noch ganz lesen kann. Dass vielleicht auch gesagt wird, diese zwei Schaltflächen sind vielleicht nicht mehr gleich groß, aber halt so, dass man beides noch lesen kann. Und halt auch solche Attribute wie, wie viel profitiere ich eigentlich vom Wachstum?
Nehmt das From Software. Bitte? Nehmt das From Software, hört euch das an.
Ja. Ich sehe, du hast da bestimmte Gripes mit bestimmten Dark Souls Herstellern.
Ja, in meinem Fall ist es Bloodborne und From Software hat so ein bisschen das Problem, dass die vollkommen sinnloserweise in Textfeldern, die bildschirmbreit sind, einfach Text abkürzen und zwar in einer Art und Weise, dass man es nicht mehr verstehen kann teilweise.
Ich hatte mal einen Video gesehen von einem Let's Play, wo sich derjenige gewundert hat, dass man bei allen möglichen Sachen, die man selber benennen kann, nur 7 Zeichen zugelassen sind. Während halt irgendwie die Sachen, die bereits im Spiel existierten, dann auch irgendwie 20 Zeichen irgendwie enthielten. Das Problem war, dass das in dem Fall ein chinesischer Entwickler war und die chinesischen Entwickler konnten sich halt nicht vorstellen, dass jemand mehr als 7 Schriftzeichen braucht für einen Namen. Und dementsprechend halt auch die originalen Namen im Chinesischen waren halt auch alle kürzer als 7 Zeichen, aber natürlich dann die englischen Übersetzungen sind sehr viel länger. Aber die haben halt offenbar nicht daran gedacht, dass zur Internationalisierung dann auch gehört, diese Längenanforderungen zu ändern und sowas.
Dass westliche Schrift so furchtbar ineffizient ist, ja, okay.
Naja, ich glaube, das hatte ich in der Internationalisierungs- und Lokalisierungsfolge auch schon mal angesprochen, dass zu Lokalisierung auch im Zweifelsfall halt gehört, zu gucken, dass die Schaltflächen halt wachsen oder größer oder kleiner werden können. Denn zum Beispiel ja, Englisch gerade ist halt notorisch dafür, dass bestimmte Wörter sehr kurz sind und da man dann vielleicht extrem kleine Plätze dafür einplant, in zum Beispiel auch so einer Smartphone-App oder sowas, die dann in anderen Sprachen sehr viel mehr Platz brauchen. Also halt einfach nur sowas wie use im Englischen, was dann halt benutzen ist im Deutschen. Das ist mehr als doppelt so lang, das Wort. Und wenn man dann halt nur einen kleinen Platz für den Knopf use reserviert, hat man dann in anderen Sprachen ein Problem.
Ja, das stimmt. Mhm. Okay.
Bei Webseiten gibt es Layout-Strategien natürlich auch. Wie gesagt, dieser DOM, habe ich ja gerade schon gesagt, ist im Prinzip ein Retained-Mode-Toolkit. Und der hat auch seine Layout-Strategien ursprünglich. Und das ist vielleicht so eine Sache, die Web-Technologien als GUI-Toolkit absetzen von anderen tatsächlichen auf Applikationen ausgelegten GUI-Toolkits. Grundsätzlich ist ja, dass der DOM, wie der Name schon sagt, ein Document-Object-Model. Also es geht eigentlich darum, Dokumente darzustellen. Und damit ist das alles sehr viel mehr auf sowas wie Textfluss ausgelegt. Und das hat man ja, das kennt man ja sicherlich auch, wenn man schon mal irgendwelche Webseiten gesehen hat, dass zum Beispiel Knöpfe einfach im Schriftfluss angeordnet sein können. Dass halt einfach ein Satz irgendwo steht und dann wird irgendwo in die Mitte ein Knopf eingefügt. Oder vielleicht, dass sich das halt auch sinnfällig ergibt. Vielleicht hat man irgendwo eine, vielleicht hat man wie eine Textaufgabe, die irgendwie dargestellt ist, eine Mathematikaufgabe, wo irgendwie Zahlen im Text drin stehen, dann kann man da vielleicht draufklicken und an der Stelle entsteht dann plötzlich ein Steuerelement, wo man diese Zahl ändern kann und dann dementsprechend würden sich irgendwelche Graphen ändern, die daneben angezeigt sind. Solche Sachen kann man sich ja vorstellen. Also es besteht halt sehr viel mehr als bei den klassischen Desktop-GUI-Toolkits die Möglichkeit, anhand des Textflusses Layouting vorzunehmen. Ansonsten hat man im Web so ungefähr bis 2013 alles mit Tabellen gemacht. Mhm. Also das, was du da schon gerade gesehen hast, im Prinzip so was Ähnliches wie dieses Grid-Layout, nur dass es halt dieses ganze Hinting nicht gab. Also was ich jetzt gerade beschrieben habe, dass dann halt der Knopf sagen kann, hier ist meine minimale, meine maximale Größe und ich profitiere von Wachstum und der da drüben nicht. Das gab's halt alles nicht. Das war halt Tabellen-Layouting, was darauf ausgelegt war, dass da Text drin steht. Und Text hat eigentlich ein relativ statisches Verhalten, was halt Layouting angeht. Der braucht halt eine bestimmte Menge Platz und kann dann halt auf mehrere Zeilen umbrechen und das war's.
Ja.
Und damit kann man dann halt so ein Tabellenlayout machen. Es gab dann halt noch die Möglichkeit zu sagen, diese Spalte hier oder diese Zeile muss eine feste Größe haben und das war's. Da hat man sich dann so etwa 10, 15 Jahre lang den Fuß abgekaut, in JavaScript irgendwelche Größen von Zeilen und Spalten von Hand zu berechnen. Jedes Mal, wenn sich irgendwie die Bildschirmgröße geändert hat, das war alles ein Graus. Das weiß ich so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich habe diese Zeit möglichst vermieden, irgendwas mit Webtechnologien zu machen. Wie es nur irgendwie ging.
Ja.
Das war damals alles schlimm. 2013 kam dann die Erlösung in Form von Flexbox. Das ist hier verlinkt. Und ich sage das jetzt auch mal mehr so ein bisschen, als um das begrifflich einzuführen und halt so ein bisschen einen Ausblick zu geben für Leute, die sich dann weiter einlesen können. Hier ist ein Beispiel verlinkt bei CSS Tricks. Ein Artikel dazu, wie so Flexbox grundsätzlich funktioniert. Und das kann man sich, glaube ich, mal anschauen, wenn man vielleicht jetzt nicht das Interesse hat, irgendwie als nächstes irgendwelches CSS oder JavaScript zu schreiben. Das ist hier mit schönen Grafiken dargestellt, was es so für Attribute gibt, mit denen man hier Layouting kontrollieren kann in so einem Flexbox-Container und wie sich das dann auswirkt. Und man kann hier sowas sehen, wie zum Beispiel, dass wenn mehrere Elemente in so einem Container enthalten sind, dass die dann zum Beispiel linksbündig oder rechtsbündig oder zentriert oder verteilt und sowas angeordnet werden können. Das sind alles Sachen, die einfach hier einfach so funktionieren. Da muss man nur eine Zeile Text hinschreiben als Konfiguration und das DOM macht den Rest. Das war unfassbar, dass das plötzlich geht. Das ist halt hier so ein bisschen grafisch dargestellt. Da sieht man so ein bisschen die Möglichkeiten von dem. Und 2017 kam dann noch CSS Grid hinzu. Auch da habe ich hier nochmal CSS Tricks verlinkt. Die haben auch einen ähnlichen Artikel für Grid. Da kann man sich das auch so ein bisschen angucken. Das ist eher so dafür gedacht, das ist so ein bisschen mehr in die Richtung, was das Grid-Layout eigentlich macht. Das ist quasi die bessere Tabelle, wo man halt auch sagen kann, man definiert am Anfang mal so ein Layout und man sagt mal, die erste Zeile soll halt 10% des Platzes einnehmen, die zweite Zeile nimmt genau zwei Zeilenhöhen Text ein und die dritte Zeile nimmt den Rest des Platzes ein. Solche Sachen kann man damit sagen. Und wiederum halt irgendwie Sachen, die halt mega schmerzhaft waren vorher, sind halt plötzlich irgendwie mit relativ kleiner Deklaration möglich. Das war ein Wahnsinn und ich habe ja auch noch verlinkt, so als Illustration, was mit, wie man heutzutage mit Webtechnologien irgendwie Layout machen kann, CSS Media Queries. Das ist so eine Funktion, um in CSS nicht einfach nur zu sagen, hier ist mein Layout und gibt so eine Festlegung von Regeln an, sondern man kann auch Regeln haben, die konditional sind auf bestimmte Eigenschaften des Gerätes, auf den es angeguckt wird. Also, dass man eine unterschiedliche Darstellung haben kann, je nachdem, ob zum Beispiel das Gerät einen Mauscursor hat oder nur Touch-Eingabe hat. Oder man kann darauf reagieren, ob es eine bestimmte Bildschirmgröße gibt, die vielleicht unterschritten wird, sodass man dann Elemente mehr zusammenquetschen muss oder vielleicht nur untereinander darstellen kann, wie das auf dem Telefon der Fall ist. Oder man kann zum Beispiel darauf reagieren, ob das Bildschirmformat eher Querformat oder Hochformat ist. Also ja, auch vielleicht auf dem Telefon, je nachdem, wie das Telefon gedreht ist. Das sind alles Sachen, die man damit machen kann. Man kann auf Dark Mode oder Light Mode reagieren. Also das System kann quasi sagen, soll die grafische Oberfläche eher hell oder dunkel sein. Und dann kann man darauf seine Farbauswahl anpassen und was auch immer. Das ist so die Entwicklung, die man da nehmen kann bei den Web-Applikationen. Ich habe jetzt ja auf den Web-Technologien sehr viel rumgehackt. Aber die coole Sache daran ist ja auch, dass das tatsächlich halt das Zugängliche ist. Und das habe ich ja in den Folge 2 und das habe ich auch in Folge, ich glaube 22 war das Web ist nicht das Internet, habe ich das auch schon gesagt, dass es halt nicht zu unterschätzen ist, wie demokratisierend das ist, dass diese Technologien einfach existieren und da sind. Man muss halt nur eine HTML-Datei schreiben mit so ein bisschen CSS drin. Also nur im Sinne von, es ist natürlich noch eine Hürde, das zu lernen, aber man muss nicht einen ganzen Compiler installieren. Man macht eine Textdatei auf, man beliest sich, zum Beispiel hier bei MDN, wo ich hier die Media-Queries verlinkt habe, Man beließt sich dort, wie HTML und CSS funktionieren, und dann legt man halt los. Diese Materialien sind ja alle da. Es braucht vielleicht so ein bisschen ein Mindset, in dem man drin sein muss, um irgendwie zu wissen, wie man so eine Webseite aufbauen kann, wie man halt solche Layouting-Technologien verwenden kann. Und es braucht halt vor allem Zeit, das zu üben. Aber es ist nicht irgendwie eine Geldbarriere oder dass man irgendwie jetzt ein Linux-System braucht und unter Windows ist es irgendwie alles schwierig und so weiter. Ein Texteditor kriegt man auf jeder Applikation, auf jedem Betriebssystem, und da kann man loslegen. Mhm. Und das ist natürlich die Geisteshaltung, die wir auch befördern wollen, so ein bisschen damit, dass wir solche Grundbegriffe vermitteln. Dass vielleicht auch ein Interesse geweckt wird, sich mit grafischen Oberflächen, mit Benutzer, mit Interaktion zwischen Computern und Benutzern im Allgemeinen auseinanderzusetzen.
Mhm.
Genau, Human-Computer Interaction ist das Begriff dafür. HCI ist der Oberbegriff für eben halt in dem Fall hier User Interfaces für Computern oder halt allgemein, wie diese Interaktion zwischen Computern und Menschen so abläuft. Auch so vom Gefühl her, nicht nur vom Bildinhalt. Dann würde ich sagen, in 3 Wochen zeigt ein GUI euch an, dass es eine neue Folge gibt. Damit könnt ihr rechnen.
Jetzt wissen wir alle, wie man bei Cookie-Clicker den Cookie dankt. Wer okay. Das versteht, hat es viel zu lang gespielt. Danke fürs Zuhören.
Habe ich wohl nicht lang genug gespielt.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.